Ich werde mir das kaufen. Garantiert. Ich kaufe mir das. Das steht außer Frage. Die Frage ist, wann? Wann? Wann kann ich mir das endlich leisten? 35 Euro. Okay, wir machen mal einen Finanzplan auf. Das Ziel des Ganzen ist 35 Euro für ein neues Konsolenspiel. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist das Problem mit 35 Euro? Ich bin 11 Jahre alt. 35 Euro. Wie ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist klar, ich habe ein Eigenkapital von 6,50 Euro. Also theoretisch, wenn ich die 2 Euro, die ich verschlammt habe, finde. Aber gehen wir mal davon aus, die habe ich. 6,50 Euro. 6,50 Euro plus am Montag kommt der Lohn fürs Zeitungsaustragen endlich. 5 Euro mehr, sind wir bei 11,50 Euro. Ich bekomme 10 Euro Taschengeld im Monat. Ehrlicherweise muss man davon mindestens 2 Euro abziehen für die notwendigen Süßigkeiten, die gekauft werden müssen. Das sind aber 8 Euro. 11,50 Euro plus 8 plus 8, 3 Monate. 3 Monate, bis ich das neue Spiel mir endlich kaufen kann. Das könnt ihr vergessen. Geht nicht. Das muss schneller gehen. Okay. Wie finanzieren wir das Ganze? Das erste wäre, ich kenne meine Eltern. Taschengeld gibt es auch in einer Woche. Einen Monat zusätzliches Taschengeld auf Pump machen Sie mit. Mehr geht nicht. Sind wir bei 20 Euro. Die 2 Euro für Süßigkeiten, die vernachlässigen wir einfach. Das schnorre ich mir zur Not von meiner Schwester. Dann, wenn Sie einen Monat Taschengeld vorauszahlen, zahlen Sie bestimmt auch einen Monat Lohn fürs Zeitungsaustragen voraus. Und damit haben wir es. Dann kann ich mir das Spiel tatsächlich nächste Woche schon kaufen. Gut, ist dann noch die Frage der Zinsen. Man muss ja seine Geldgeber kennen, man muss denen einen kompetenten Plan vorlegen und die Erfahrung sagt mir, Rasenmähen und Hecke schneiden ist meistens ein Angebot, dem sie nicht widerstehen können. Und damit sollte ich eigentlich auf der sicheren Seite sein. Nächste Woche kann ich in den Laden gehen und mir endlich dieses neue Spiel kaufen. Das ist eine Szene, die sich relativ regelmäßig, ich würde sagen zweimal im Jahr, in meinem Leben abgespielt hat. Immer wenn ein neues Spiel rauskam, hatte ich mit großer Wahrscheinlichkeit das Geld nicht beieinander, weil ich ja auch immer noch die alten Sachen abzahlen musste, so dass ich dann wieder einen neuen Finanzierungsplan aufstellen musste. Meine Eltern haben sich zum Glück meistens darauf eingelassen, weil sie mich natürlich auch als sehr verlässlichen Schuldner erlebt haben. Ich hatte auch keine andere Wahl, weil sie hatten das Geld ja eh in der Tasche und haben es mir dann einfach nicht gegeben. Mittlerweile handle ich zur großen Freude meiner Frau anders. Ich kaufe mir nur das, wofür ich das Geld auch wirklich habe und ich muss auch nicht bei meiner Frau fürs Taschengeld irgendwelche Finanzierungspläne vorlegen. Aber das Prinzip dahinter ist ja trotzdem richtig. Wenn ich etwas haben möchte, dann muss ich die Kosten ganz genau überschlagen und muss gucken, ob ich mir das auch leisten kann. Und noch wichtiger, ob ich es mir leisten will. Ist es das wert, dieses Spiel zu kaufen, wenn ich dafür Rasen mähen muss, wenn ich dafür Hecke schneiden muss, wenn ich dafür auf meinen Süßigkeitenkonsum verzichten muss? Ich bin immer zum Ergebnis gekommen, ja, um mich dann im Nachgang vielleicht noch ein bisschen zu ärgern. Aber alles in allem, ich muss die Kosten kennen. Und das gilt nicht nur für 11-Jährige, die Computerspiele haben wollen, sondern auch für erwachsene Menschen. Das gilt für die ganz normalen Konsumgüter. Wenn du den Urlaub fahren willst, dir ein neues Auto kaufen möchtest, vielleicht sogar in eine Immobilie investieren, dann musst du überlegen, kannst du dir das leisten und willst du dir das leisten? Ansonsten solltest du es lassen. Und das gilt genauso für immaterielle Güter. Es ist ja schön, wenn du den neuen Job angeboten bekommst, mit mehr Verantwortung, mit einem besseren Gehalt. Aber auch das wird dich was kosten. Das kriegst du nicht umsonst. Da musst du mehr investieren. Ist es das wert? Oder andersrum, wenn du deinen Job reduzieren willst und endlich mehr Freiheit und Freizeit haben möchtest, dann kostet dich das was. Geld, weniger Gehalt. Ist es dir das wert? Wenn du ein neues Ehrenamt anfangen möchtest, musst du ganz genau überlegen. Habe ich die Zeit, die Kraft, die Geduld und ist es mir das wert? Und das können wir jetzt nochmal weiter übertragen. Wir hören heute mit unserer ersten Predigtreihe auf. Es geht los, wir gehen auf die Reise, wir brechen auf mit Jesus und wir haben uns für diese Predigt zum Abschluss den vielleicht dicksten Brocken überhaupt aufgehoben. Denn im Glauben ist es genauso. Unser Glaube, unsere Nachfolge produziert Kosten. Und diese Kosten sollten wir kennen und sollten wir uns ganz bewusst werden in der Entscheidung, ob wir überhaupt mit Jesus auf die Reise gehen wollen. Ich stelle mich liebend gerne hier hin und sage euch, glaub an Jesus. Es gibt nichts Besseres, als diesen Gott zu kennen und ihm nachzufolgen. Und das ist richtig. Und wenn ich unseren Bibeltext höre, bleiben mir aber diese Worte im Halse stecken. Weil ich merke, ganz so einfach ist es leider nicht. Wir haben heute einen der schwierigsten Bibeltexte im Neuen Testament vor uns. Nicht etwa, weil er so kryptisch und schwer zu verstehen wäre. Im Gegenteil, der ist so eindeutig, der ist so leicht zu verstehen, aber der hat es wirklich in sich. Ich lese ihn euch einfach mal vor. Lukas 14, die Verse 25 bis 35. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er dann nicht vorher sich hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit weg sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Salz ist gut und notwendig. Wenn aber das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taugt nicht einmal als Dünger für den Acker. Man muss es wegwerfen. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wir schauen uns jetzt mal ganz ehrlich an, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, was es kostet. Und wir werfen dann auch einen Blick über diesen Text hinaus, zum Ende ganz kurz, was es uns denn bringt. Denn wenn ich die Kosten überschlage, muss ich beide Seiten kennen. Und weil dieser Text es wirklich in sich hat, möchte ich jetzt gerne noch für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Tacheles redest, dass du uns nichts verschweigst. Du siehst, dass wir bei schwierigen Aussagen oftmals die Tendenz haben, uns innerlich rauszumogeln, deine Worte zu verbiegen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wir uns dessen dem stellen können, dass wir ehrlich für uns selbst werden und dass wir genau hingucken, was du zu sagen hast, Herr. Amen. Ich gehe den Text heute nicht chronologisch durch, sondern ich folge so ein bisschen der Argumentation von Jesus. Was wir hier finden, ist ein Klammertext. Die ersten drei und die letzten drei Verse befasst sich Jesus mit der Theorie. Er sagt ganz deutlich, was es kostet, ihm nachzufolgen. Und dann die mittleren Verse, 29 bis 32, sind Beispiele, die das Ganze verdeutlichen. Ja, der Text ist sozusagen eine Klammer, Begründung, Beispiele, Begründung. Und anfangen möchte ich jetzt mit den Beispielgeschichten und arbeite mich dann sozusagen nach außen vor. Jesus macht hier ja eigentlich nichts anderes, als ich gerade eben in meiner Einleitung gemacht habe. Er wählt Beispiele, die die Hörer verstehen, die sie nachvollziehen können, um das, was er ihnen erklären möchte, zu verdeutlichen. Das Erste, wir haben hier einige Häuslebesitzer sitzen und die haben hoffentlich, bevor sie gebaut haben oder bevor sie eine Immobilie gekauft haben, ganz genau hingeguckt, was kostet es, was bringt es, was kann ich mir leisten. Wenn du das nicht machst, bist du ziemlich dämlich, weil dann gehört dein Haus nämlich schneller der Bank, als du gucken kannst. Beziehungsweise sitzt du dann im Rohbau, ohne Heizung, ohne Klo, ohne fließend Wasser und machst dich damit so ein bisschen zum Gespött der ganzen Nachbarschaft. Wenn du der Einzige bist, der im Neubaugebiet ein unfertiges Haus hat, weil er die Kosten nicht kalkuliert hat, ist das ziemlich peinlich. Das zweite Beispiel, was Jesus verwendet, ist uns ein bisschen ferner. Da geht es um einen König, der in den Krieg zieht. Aber wenn man sich so ein bisschen reindenkt, ist es schon logisch. Also wenn ich keine Chance habe, einen Krieg zu gewinnen, dann sollte ich möglichst schnell auf diplomatischen Wege das Ganze versuchen, weil sonst steht meine Niederlage ja von vornherein schon fest. Aber um das tun zu können, muss ich meine Siegeschancen ausloten. Muss ich gucken, was habe ich, was hat der andere, wie sind meine Generäle drauf, wie sind seine Generäle drauf, habe ich eine Chance. Und je nach der Chancenbewertung werde ich dann auch handeln. Und genauso wie ein Bauherr oder ein König die Kosten abwägt, solltest du auch, wenn du Jesus nachfolgst, die Kosten der Nachfolge kennen und realistisch einschätzen. Das ist faktisch der Kernsatz unseres Textes, den wir fast wörtlich in Vers 33 finden. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Überleg dir gut, ob du bereit bist, die Kosten für die Nachfolge zu bezahlen. Ansonsten lass es sein. Boah, ist das hart. Ich mache das ja sonst immer ganz anders von hier vorne. Komm zu Jesus, es lohnt sich, sei dabei, sei nicht so blöd und mach es nicht. Und Jesus sagt, nee. Wenn du nicht bereit bist, dein Leben aufzugeben, dann lass die Finger davon. Dann kannst du das nicht. Eine harte Nuss, die wir da zu knacken haben. Aber ich glaube, es ist so gut und so wichtig, das auch so zu machen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gerade das größte Scheitern meines Lebens halbwegs unter den Füßen gehabt. Meine erste Ehe ist zerbrochen. Bei mir ist ganz viel zerbrochen. Und mir war klar, wenn ich mich darauf einlasse, nochmal zu heiraten, dann muss ich alles Menschenmögliche tun, damit das nie mehr passiert. Das darf mir nicht mehr passieren. Und da habe ich bei mir angefangen, ich habe Therapie gemacht, ich habe meine Scheidung aufgearbeitet, ich habe geguckt, wo lagen die Fehler bei mir, wo muss ich mich verändern. Aber dann war der nächste Schritt, dass ich gemerkt habe, ich muss bei der Partnerwahl deutlich klüger sein, als ich es vorher war. Und habe mir zwei Listen geschrieben. Die eine Liste war, was muss meine zukünftige auf jeden Fall mitbringen? Und die zweite, was darf sie auf keinen Fall mitbringen? Na, auf der einen Liste war sowas drauf, wie sie muss Jesus lieb haben, sie muss Gemeinde lieb haben, sie muss ein Ja zu meinem Dienst haben, sie muss ein Ja haben zu meinem nicht geraden Lebensweg und zu meinen Kindern und noch ein paar andere Sachen. Und als Carina und ich uns dann kennengelernt haben, waren diese beiden Listen für mich essentiell, um zu prüfen, ob ich mit dieser Frau mein Leben verbringen will und kann. Das ist nicht ganz so einfach, wenn du über beide Ohren verliebt bist. Und da war es gut, diese Listen zu haben. Und ich wusste, keine Frau wird beide Listen voll erfüllen können. Und ich musste immer wieder werten und sagen, okay, wenn sie das nicht hat, wiegt was anderes das auf? Das Ergebnis seht ihr, wisst ihr? Aber das war ein Prozess, den wir beide sehr bewusst angegangen sind. Weil ich will mit dieser Frau, wenn es gut geht, 40 bis 60 Jahre verbringen. Und da sollte ich sehr gut aufpassen, dass ich keine Fehlentscheidung treffe. Ob ich diese Kosten, die es mit sich bringt, tragen kann. Es sind nur 40 bis 60 Jahre. Ich kann auch ohne eine Frau ein glückliches, erfülltes Leben führen. Ohne Jesus nicht. Ich kann auch ohne Familie ins Himmelreich eingehen. Ohne Jesus nicht. Darum ist es noch viel wichtiger, bei Jesus und bei der Frage nach deinem Glauben diese Kosten zu kalkulieren. Gibt es diese Listen bei dir da vielleicht? Jesus sagt, guck dir an, was es kostet, ob du bereit bist, das wirklich zu tragen. Jetzt würde ich mich gerne hier hinstellen und sagen, ja, und als ich mich bekehrt habe, habe ich genau das bei Jesus auch gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich bin vollkommen naiv in diese Beziehung zu ihm reingeschlittert, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet, weil ich mir dachte, ach ja, dem Gott, das wäre eine gute Sache. Ich habe das da auch nicht im Nachgang gemacht, sondern erst Jahre später. Ausgelöst durch einen Liedvers. You give and take away, my heart will choose to say, blessed be your name. Oder auf Deutsch Hiob 1, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das hat in mir ausgelöst, dass ich mich nochmal hingesetzt habe und entschieden habe, egal was dieser Gott mir gibt, egal was er mir wegnimmt, ich werde mit Haut und Haaren sagen, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben, egal was du tust, du bist mein Herr und niemand sonst. Und diesen Schritt, den musst du auch gehen. Vielleicht heute hier im Gottesdienst. Vielleicht bist du jetzt hier oder guckst dir das Ganze online zu Hause an und hast noch nie eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Hast schon einiges hier gehört, kommst dir vielleicht hin, weil die Lieder nett sind, weil dich jemand mitgeschleift hat und du mitmusstest oder weil du einfach neugierig bist. Dann lade ich dich ein, heute ganz genau zuzuhören und dir zu merken, dass es etwas kostet. Und ich mache dir auch Mut, eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus oder dafür, die nächsten Schritte zu gehen und zu prüfen, ob diese Kosten es tatsächlich wert sein könnten. In 2 Wochen beginnt hoffentlich unser nächster Glaubensgrundkurs. Eine hervorragende Gelegenheit, sich mal intensiv damit auseinanderzusetzen. Jetzt weiß ich allerdings, dass die allermeisten meiner Zuhörer hier diese Entscheidung für Jesus schon getroffen haben. Hoffentlich auch im Hinblick auf die Kosten. Aber ich glaube, auch für euch ist es wichtig, sich das ab und zu nochmal ganz bewusst vor Augen zu führen. Bist du bereit, diesem Jesus, den du schon kennst, alles hinzulegen? Ihm wirklich ganz zu vertrauen, auch im Anblick dieser Kosten. Und ich gebe euch auch dafür heute die Gelegenheit. Im Abendmahl, aber zuerst darin, dass wir uns mal angucken, was Jesus hier eigentlich genau sagt. Das Erste, und da können wir sehr froh sein, Jesus wird hier ja sehr deutlich. Der lässt uns nicht im Unklaren, sondern die Aussagen sind klar und deutlich. Wir haben keine Ausrede, wir können den Text nicht umdeuten. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist, es kostet. Nachfolge verursacht Kosten. Ganz eindeutig. Aber Moment! Wie war das nochmal mit Gnade? Wie war das nochmal mit Werksgerechtigkeit? Das ist doch die Entdeckung des evangelischen Glaubens, dass Gnade frei ist. Keine Heiligen, kein Ablass, keine guten Werke. Alleine Jesus. Und jetzt komme ich her und sage, das Ganze kostet was. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann bezahlst du erstmal bitte, damit du ihm nachfolgen kannst. Wie passt denn das jetzt zusammen? Das kann passieren, wenn du Ursache und Wirkung verwechselst. Dein Heil, die Wiederherstellung einer heilen Gottesbeziehung ist zu 100% kostenlos. Es ist zu 100% Gottes Werk, sein Geschenk aus Liebe. Und du kannst nichts, noch nicht mal eine Entscheidung dazu tun. Er hat alles getan. Aber die Nachfolge hat Konsequenzen. Ich mache das mit einem schönen Beispiel. Das hat mich selbst überzeugt. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, ich würde dir gerne einen Hund schenken. Und der Schenker ist total großzügig und sagt, ich schenke dir nicht nur den Hund. Ich schenke dir sämtliche Futterkosten, die jemals entstehen. Ich schenke dir die Hundesteuer, ich schenke dir die Tierarztkosten, ich schenke dir alle Ausstattung, alles. Ich entsorge das Vieh am Schluss sogar wieder. Dir entstehen keinen Cent Kosten für diesen Hund. Coole Sache. Dann ist dieser Hund zu 100% kostenlos. Aber er wird trotzdem dein Leben auf den Kopf stellen, wenn du dieses Geschenk annimmst. Du kannst nicht mehr einfach so spontan in den Urlaub fliegen. Du musst jeden Tag mehrfach mit ihm spazieren gehen. Du musst dich um seine Erziehung kümmern. Du kannst so oft staubsaugen, wie du willst. Du wirst immer Hundehaare finden. Dafür bekommst du ein cooles Haustier. Versteht ihr den Zusammenhang? Der Hund ist kostenlos, aber einen Hund zu haben, hat Konsequenzen. Der Glaube ist kostenlos. Du musst nichts tun. Deine Schuld ist einfach so vergeben. Aber wenn du Ja sagst, würdest dein Leben auf den Kopf stellen, dann hat es Konsequenzen. Und diese Konsequenzen musst du beim Hund, wenn mir jemand einen Hund anbieten würde, mit 0 Cent, würde ich sofort sagen, danke, nein. Hab genug Kinder, brauch keins mehr. Kein Bock drauf. So cool ich Hunde finde, ich wäre nicht bereit, die Kosten zu bezahlen. Beim Glauben ist genau dasselbe. Jesus bietet es dir an, vollkommen frei. Und du musst überlegen, ob du bereit bist, das zu tun, was er dafür haben will. Und was es kostet, das sind vor allem zwei Dinge, sagt Jesus. Das erste, das finden wir beides hier, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Das erste, was Jesus sagt, ist, ich muss ihm wichtiger sein. Es kostet dich deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Jesus nennt hier die Eltern. Das sind die, die uns geboren haben, auf die wir unser Leben lang geworfen sind. Er nennt den Ehepartner, ja, der in der Bibel so eine Bedeutung hat, dass man die Eltern dafür verlässt und eine innige Bindung eingeht, die keinen Vergleich auf dieser Welt hat. Die Kinder, die wir genetisch lieben müssen, das können wir wahrscheinlich gar nicht anders. Und dann die Geschwister, in die wir ein System gestellt sind, das wir auch nicht verleugnen können. Jetzt gibt es Leute, die haben eine innige Familienbindung und Beziehung. Die halten bei diesem Vers die Luft an. Andere haben vielleicht keine so gute Beziehung zu Eltern und Geschwistern und so weiter. Die denken sich, oh, okay. Ich glaube, dass diese vier Gruppen hier Platzhalter sind. Das sind die Menschengruppen, die uns so nahe stehen wie niemand sonst. Ich glaube, das ist es, was Jesus sagen will. Ich soll dir wichtiger sein als alle dir nahestehenden Menschen. Wichtig ist, hier sagt Jesus nicht, du darfst keine Freunde und Familie haben, wenn du mir nachfolgst, sondern du musst mich und meine Nachfolge wichtiger halten als deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe mit meinen Eltern diesbezüglich sehr Glück gehabt. Obwohl sie keine Christen sind, haben sie mir nie Steine im Glauben in den Weg gelegt. Als ich angefangen habe, in eine Gemeinde zu gehen, hat mein Vater sich ein bisschen am Kopf gekratzt und das war's. Als ich beschlossen habe, Pastor zu werden, hat er mich unterstützt. Als sie gemerkt haben, dass mein Glaube auch ethische Sachen mit sich bringt, die sie nicht teilen, war das okay für sie. Hätte er aber angefangen, mir Steine in den Weg zu legen, hätte ich sagen müssen, ja, aber ich muss Gott mehr gehorchen als euch. Und das wäre ganz schön hart geworden. Und das könnt ihr jetzt auf jede eurer engen Beziehungen übertragen. Was ist, wenn euer Ehepartner nicht so mitzieht, wie ihr das gerne hättet, wenn ihm Jesus nicht so wichtig ist? Was ist, wenn eure Kinder einen anderen Lebensweg gehen und kein Verständnis haben für das, was ihr tut? Oder andersrum, eure Eltern. Und Jesus sagt knallhart, ich muss wichtiger sein. Sonst kannst du mir nicht nachfolgen. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. In einer Zeit, wo wir uns gerne Kreuze um den Hals hängen, versteht man dieses Bild nicht mehr wirklich. Sein Kreuz auf sich genommen hat man, wenn man zu seiner eigenen Hinrichtung gegangen ist. Wir kennen das aus der Passionsgeschichte. Jesus trägt sein Kreuz. Jeder, der sein Kreuz auf sich genommen hat, hat nicht mehr lange zu leben gehabt. Und das ist es, was Jesus hier meint. Wenn du mir nachfolgen willst, dann gibst du das Recht auf, dein Leben zu bestimmen. Dann ist dein Leben, wie du es bisher kanntest, vorbei. Vielleicht denkst du, du bist dein eigener Herr. Vielleicht fühlst du dich auch beherrscht. All das gibt es dann nicht mehr. Denn dann will Jesus dein Herr sein. Du gibst, so würde ich es übersetzen, dein Recht auf, dein Leben selber zu bestimmen. Das ist in vielen Bezügen total leicht. Nämlich da, wo Gottes Wille und mein Wille übereinstimmen. Überhaupt kein Thema. Darf er gerne mein Herr sein. Aber da, wo ich meine, dass ich Recht habe, dass ich bestimmen möchte, wo es lang geht und Gott eine andere Meinung hat, da fängt das Ganze an, weh zu tun. Gott meint es gut mit mir, davon bin ich überzeugt. Aber davon abgesehen hat er das Recht, mir Dinge zu verbieten. Die Bösen, die ich gerne hätte, aber auch die vermeintlich Guten, die ich so gerne hätte. Er darf mir sagen, wie mein Leben auszusehen hat, ob ich das möchte oder nicht. Er hat das Recht, mir alles zu geben und alles zu nehmen, weil ich nicht mehr mein Herr bin, sondern er, weil er mein Gott ist und nicht ich. Und die Frage ist, willst du das in Kauf nehmen? Willst du das tragen? Willst du das wirklich bezahlen? Das sind die Kosten. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Du musst diese Entscheidung treffen und du tust gut daran, diese Kosten knallhart im Blick zu haben, sonst wirst du auf die Nase fallen. Der Text ist jetzt hier vorbei, aber ich kann jetzt hier nicht aufhören. Wenn ich über Kosten rede, gibt es ja auch noch diese andere Seite, das, was es bringt. Und der Timer da oben an der Uhr ist schon rot, das heißt, ich bin schon drüber. Darum kann ich das nur ganz kurz machen. Aber ich kann euch diese Benefits nicht unterschlagen. Die stehen nicht im Text, da gehen wir mal über den Text hinaus. Drei Sachen. Erstens, du erreichst das Ziel deines Lebens. Ich liebe es, wenn ich im Vorbeigehen mal kurz die große Frage nach dem Sinn des Lebens klären kann. Du bist geschaffen dafür, dass du in einer heilen Beziehung zu Gott lebst und die Beziehung zu Jesus stellt diese heile Beziehung wieder her. Wenn du an Jesus glaubst, kann das Ziel deines Lebens nicht verfehlt werden. Coole Sache. Du findest in Jesus jemanden, der dir im Hier und Jetzt Halt und Frieden gibt. Ich brauche keinen Himmel, um Jesus nachzufolgen. Ich brauche keine Ewigkeit, um euch zu sagen, setz dein Leben ganz auf Jesus, es gibt nichts Besseres. Selbst wenn es keinen Himmel gäbe, gibt es nichts Besseres, als im Hier und Jetzt Jesus nachzufolgen. Ein Freund, der nie von deiner Seite geht, ein Herr, der dich liebt und allmächtig ist. Besser geht's nicht. Folg Jesus nach. Und ich brauche keinen Himmel, um für Jesus zu werben, aber es gibt ihn. Noch besser. Nach dem Tod geht es weiter. Entweder bei Jesus oder ohne ihn. Und wenn du ganz auf Jesus setzt, dann wirst du die Ewigkeit mit unserem himmlischen Vater verbringen. Und ich kann euch leider nicht sagen, wie das wird. Außer, dass es bombastisch wird. Unvorstellbar. Genial. Mir fehlen da die Worte. Ich war auch noch nicht da. Aber die Bibel verspricht, es wird besser als alles, was du dir nur vorstellen kannst. Und diese drei Dinge wiegen in meinen Augen die Kosten vollends auf. Aber es bleibt dabei, dass diese Kosten zu bezahlen sind. Wir feiern jetzt Abendmahl. Und ich lade euch ein, dieses Abendmahl zu nutzen als eine Antwort auf diese Anfrage Jesu. Eine Entscheidung zu treffen zu diesen Kosten. Nutzt die Zeit, um das nochmal abzuwägen und Jesus zu sagen, dass ihr seine Führung wollt und dass ihr bereit seid, die Kosten zu tragen. Amen.